Deutsches Reiseradio, Ausgabe Nummer 36 mit Rüdiger Edelmann. Hi zusammen. Ja, Fernreisen werden bei Schmuddelwetter gerne genommen und deshalb legen wir in Sachen Sonne und Florida heute noch einmal nach. Es gibt ganz wunderbare Ecken dort, aber das Urlaubsparadies für alle, die auf Good Old Florida, wie es früher mal war, stehen, ist für mich inzwischen ziemlich eindeutig Anna Maria Island und das unmittelbar südlich davon gelegene Longboat Key. Und genau da geht es heute hin. Ich habe mir Verstärkung geholt von einer Fachfrau. Die deutsche Repräsentantin der Region ist Vera Sommer und an die geht jetzt erstmal die Frage aller Unkundigen: Wo liegt diese Trauminsel denn nun genau?
Das liegt im sogenannten Manatee County. Das ist eine vorgelagerte Insel vor der Stadt Bradenton in der Nähe von Sarasota und ungefähr 40, 45 Minuten von Tampa entfernt.
Anna Maria Island. Island heißt Insel und der Insel versteht man ja meist so ein Stück Land weit draußen im Meer. Bei den Inseln vor Floridas Küste im Golf von Mexiko ist das so ein bisschen anders. Da kann man richtig drauf fahren. Also wir müssen nicht mit dem Schiff fahren.
Das ist korrekt. Es gibt eine Brücke vom Festland. Die Insel ist ungefähr 12 Kilometer lang und eingeteilt in drei kleine Gemeinden. Bradenton Beach, Horns Beach und die Northern City of Anna Maria. Es ist eine sogenannte Barriereinsel, Barrier Island. Das sind lange, schmale Inseln, die parallel zum Festland liegen, vor allzu großer Erosion schützen.
Nun ist diese Insel wunderschön und wie der Ami sagt, es ist so relaxed auf dieser Insel. Wie muss ich mir das Leben da vorstellen? Als Urlauber dürfte einem der Strand ja wahrscheinlich am wichtigsten sein.
Na klar, für uns Europäer ist es wahrscheinlich schon mit das Wichtigste, dass es da wunderschöne Strände gibt, ganz Puderzucker, weichen, weißen Sand, ein paar Muscheln, Seegras, die Strände sind naturbelassen. Die Insel hat ein Gesetz, dass kein Haus höher als der höchste Baum sein darf. Es gibt lange, einsame Strandabschnitte, aber trotzdem auch schöne Restaurants zum Meer. Aber insgesamt, ja, es ist schon ein bisschen ruhig und langsam und, wie man das so schön sagt, on Island Time ist man da.
Was heißt das genau, on Island Time sein?
Da gibt es keine Hetze, es ist alles ein bisschen langsamer, es gibt keine überextreme Pünktlichkeit. Ja, man kann alles ein bisschen gediegener angehen.
Das ist so schön, weil man irgendwo auch mal 10 Minuten zu spät sein darf oder so.
Genau so. Naja, im Urlaub sollte das ja auch so sein.
Ein paar Worte mal so ein bisschen zur touristischen Infrastruktur. Was ist da eigentlich alles geboten? Was kann man da machen? Weil ich habe zum Beispiel jetzt das erste Mal es genossen, in einem Restaurant die Sandbar beispielsweise an einem Tisch zu sitzen und die Füße sind im Sand und man kann trotzdem vorzüglich essen.
Ja, das Sandbar-Restaurant ist schon auch eins meiner Lieblinge. Wie schon gesagt, die Füße im Sand, den Sonnenuntergang zum Beispiel beobachten und super lecker essen. Aber insgesamt gibt es auf der Insel noch eine ganze Menge andere kleine und größere Restaurants. Es gibt Bootcharter, man kann mit dem Fahrrad natürlich tauchen und schnorcheln.
Und vor allen Dingen halt einfach spazieren gehen. Also morgens nach dem Frühstück einmal über die Straße und dann läuft man, ist 3 und 4 Stunden unterwegs und hat irgendwie nicht das Gefühl, dass man eigentlich auf einer kleinen Insel ist.
Und die Straße ist ja eigentlich auch eine ganz kleine, schmale Straße und es gibt eine strenge Geschwindigkeitsbegrenzung und man kann die Insel ja auch mit dem berühmten Trolley abfahren, an jeder Ecke einsteigen, aussteigen, kostet nichts und man kann leicht per Bus alles erreichen, was man möchte, zum Einkaufen, zum nächsten Strand, zum Restaurant, alles eben wie mit diesem Trolley.
Ja, dieser Bus ist schon klasse. Hält fast überall und vor allem ist umsonst. Nur für den Fall, dass man mal nicht laufen will. Erste Eindrücke waren das. Danke, Vera. Was die Flugverbindungen betrifft, gilt das, was wir schon über Tampa und St. Pete und Clearwater gesagt haben. Nonstop zurzeit 4-mal die Woche von Frankfurt nach Tampa mit Lufthansa geht am schnellsten. Nonstop kann man auch nach Orlando mit LH und nach Fort Myers mit Air Berlin fliegen. Da fährt man anschließend aber 2 bis 3 Stunden mit dem Auto. Wer im Umsteigen nichts ausmacht, kann Tampa auch mit Delta, United und American Airlines erreichen und der Flughafen von Bradenton und Sarasota, der am dichtesten dran ist, wird nur von Delta angeflogen mit Umsteigen in Atlanta. Ja, und dann ist man irgendwann da, fällt erstmal in den Tiefschlaf und fragt sich zu Recht, wo bist du eigentlich, wenn du am nächsten Morgen wieder wach bist? Anna Maria Island, was ist das denn jetzt für eine Insel und seit wann leben hier eigentlich Menschen? Susan Anderson von der Historical Society, also sowas wie dem Geschichts- und Heimatverein, weiß das natürlich.
Hier lebten keine Menschen. Selbst die Ureinwohner kamen nur zum Fischen oder Jagen auf die Insel. Der erste Siedler hieß George Bean. Er kam 1895 hierher, umrundete die Insel mit einem Boot und verliebte sich total in Anna Maria.
Das ist spätestens verständlich, wenn man zum ersten Mal den Strand betritt. Fein, weiß, warm und das Meer brandet dazu. Es hat was von Paradies. Die Strandvögel stolzieren überall herum. Eine Horde Pelikane fliegt von links nach rechts, um sich gleich drauf auf Fischsuche ins Wasser zu stürzen. Friedlicher kann es gar nicht sein. Doch wie war das nochmal mit den Wirbelstürmen, die die ganze Küstenregion regelmäßig im Sommer in ein Inferno verwandeln? Nein, meint Susan, nicht bei uns.
Wir haben immer Glück gehabt. Da klopfe ich auf Holz. Die Stürme, die den Golf von Mexiko hochkommen, gehen entweder nach Nordflorida, Mississippi oder Texas. Sie drehen nicht nach rechts, sondern eher nach links. Den letzten heftigen Hurrikan hatten wir um 1920. Der hat aber alles zerstört. Die Brücke, die Häuser. Die Insel ist damals komplett überflutet worden.
The bridges were gone. I mean, the water just totally went over. The whole island.
Das ist jetzt mal gut und gerne 90 Jahre her, also keine Angst, in der Zeit zwischen Dezember und Ende Mai schon mal gar nicht. Und obwohl Winter ist, scheint die Sonne vom blauen Himmel. David Teitelbaum, Inhaber des Tortuga Beach Resort, meint, das sei ganz normal.
Normally is very much a good month. We've had our sunny days here and we have more sunny days than cloudy days, believe me.
Glauben wir ihm, dass es mehr Sonnen als Wolkentage gibt. Er ist von hier und kennt sich aus. Und als Tourist muss man sich eh erstmal eingewöhnen. Man fällt übrigens in doppelter Hinsicht als Touri auf. Zum einen ist da der unverkennbare Ausländerakzent und dann wären da noch die schneeweißen Beine, die unter der kurzen Hose rauskommen. Allen Einheimischen ist damit klar, hier kommt ein, wie heißt nochmal der Spitzname?
Ja, wir nennen sie Snowbirds. Es gibt Zugvögel hier auf der Insel und die Touristen kommen genauso hierher, auf der Flucht vor dem Schnee.
Also fügt man sich ins Schicksal und tut was dagegen. Hotelier David empfiehlt dafür seinen Strand, exklusiv für die Gäste.
It's our own private beach and we're very fortunate that it's a beautiful one.
Zumindest der obere Teil, denn der Strand gehört natürlich allen. So will es das Gesetz im Sunshine State Florida und auf Anna Maria Island. Während man den Strand von Anna Maria abläuft, fragt man sich dann schon, was eigentlich so viel Glücksgefühl auslöst. Nein, das kann nicht nur die Sonne sein, es sind die Menschen. Alle sind freundlich und alle sind entspannt. Adam, Gastgeber im Island Time Inn, meint, das Hotel hieße nicht umsonst so.
We move at Island Time. It's whatever speed you'd like to move at.
Ah ja, Island Time heißt, wähle die Geschwindigkeit, die dir gefällt. Genau das Richtige für den Urlaub. Und sein Kollege David vom Tortuga Inn ergänzt.
One of the best things that people can do on Anna Maria Island is nothing. That's really wonderful. They come here and they detox.
Schönes Prinzip, das er da ausgibt. Das Beste, was du auf Anna Maria Island tun kannst, ist nix. Fahr einen Gang runter, entgifte dich vom Stress und genieße die Entspannung. Recht hatte. Also rumliegen am Strand oder viel besser gegen die Frühstückskalorien ein langer Spaziergang. Wahlweise 2 Kilometer nach Süden oder 10 Kilometer nach Norden. Ganz gleich, immer schön. Und dann, nach dem vielen Nichtstun, wäre da gegen Abend noch eine wichtige Sache. Zum Sonnenuntergang muss man entweder mit einem Bier oder einer Flasche Wein am Strand sein oder man feiert gleich richtig in einer Bar mit Blick in die untergehende Sonne. Das Bier ist kühl, der Straßenkreuzer, der vorbeifährt, laut und die Live-Musik ist inklusive. Sunset Party ist großartig. Die Sonne rutscht immer weiter ins Meer und irgendwann ist es Zeit für den Countdown.
Is everybody ready for sunset? 3, 2, 1. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know near how much I love you.
Jetzt versteht man auch den Ami-Spruch vom richtigen Lebensgefühl. Das Leben ist ein Strand. Life's a beach. Idylle pur, möchte man meinen, das gilt auch für die Natur. Allerdings muss man dafür einiges tun. Das mit den Schildkröten, zum Beispiel den Turtles, hat mich sehr beeindruckt. Der erste, der mich auf Schildkröten aufmerksam gemacht hat, war Joey. Mit dem war ich auf einem Segway unterwegs. Kann man mieten direkt auf der Bridge Street in Bradenton Beach. Am südlichen Strandabschnitt hielt er an und
here is all the area where the big sea turtles from 100 to 500 pound turtles come up here and bury their eggs.
Es sind ordentliche Kolosse. Mama Schildkröte bringt bis zu 250 Kilo auf die Waage und legt bis zu 100 Eier in Löcher, die sie selber in den Sand buddelt, erklärt Joey. Das beginnt im Mai und geht bis in den Oktober. Etwa zwei Wochen später schlüpfen die Baby Tortugas und da sie sich am Mondlicht orientieren, das über dem Meer für Helligkeit sorgt, gibt es eine gesetzliche Bestimmung, dass von Anfang Mai bis Ende Oktober nachts am Strand kein Licht brennen darf, damit sich die kleinen Loggerhead-Schildkröten nicht verlaufen. Freiwillige überwachen das und hauen auch jedem Gast auf die Finger, der tagsüber meint, nach Schildkröteneiern graben zu müssen. Da kennen die Einheimischen kein Pardon. Natur ist den Floridianern heilig. Das trifft auch auf Delfine zu, die insbesondere Frühaufsteher morgens dicht vom Strand im Wasser beobachten können. Sagenhafte Tiere, meint auch Damon. Er ist Ranger im Robinson Naturreservat.
Ich glaube, du wirst kaum ein intelligenteres Wesen im Wasser finden. Weißt du, ich gehe gern angeln und da steigst du auch schon mal aus dem Boot und stehst im Wasser. Und da sehe ich öfter Delfine bei der Jagd nach Fischen. Sie fangen den Fisch erstmal, werfen ihn dann nochmal hoch in die Luft und fangen ihn auf. Und das ist nicht trainiert, es ist ihr natürliches Verhalten.
I mean, these things aren't trained in a zoo or something like that. These are just their natural behavior like that. It's great to see.
Delfine gehören zu den Favoriten, aber es gibt da natürlich noch eine weitere Spezies, die typisch für die Region ist und es deshalb auch zum Nationaltier von Florida gebracht hat. Das Manatee. Auf die Seekühe kommen wir gleich nochmal zu sprechen, denn sie haben es nicht leicht. Immerhin, die Anlage des Naturreservats hat neben vielen anderen Dingen dafür gesorgt, dass dort auch Delfine und Manatees Einzug gehalten haben.
They hang out in these kind of coastal areas where we have these estuaries like we have here.
Du findest sie hier überall in Küstennähe. Und bei der Einrichtung des Naturschutzgebiets haben wir Zugänge zur offenen See eingerichtet. Und dieser neue Lebensraum hat sie auch angezogen.
Das Robinson Nature Preserve befindet sich kurz vor der Überfahrt von Bradenton auf die Insel und ist ein einzigartiges Stück Land. Mit viel Mühe hat man hier ursprünglich landwirtschaftliches Gelände renaturiert, alle exotischen Pflanzen, die eigentlich nicht nach Florida gehören, entfernt und arbeitet seit einigen Jahren an der Herstellung ursprünglicher Landschaft. Mit Erfolg. Hier lässt sich Natur noch hautnah erleben und das auch ohne vorher das Biologiebuch auswendig gelernt zu haben, meint Ranger Max.
It's best sometimes even not to do any reading and
manchmal ist es besser, vorher nicht total viel zu lernen oder zu lesen. Stattdessen lass dich lieber von den Erfahrungen überraschen. Du siehst zum Beispiel einen ganz tollen Vogel und er ist wunderbar pink. Was bringt es dir zuerst, wenn du seinen Namen kennst? Frag doch lieber nach deinem Besuch nach. Und du wirst es erfahren. Wichtig ist doch, das Naturschauspiel gesehen zu haben.
Recht hat er. Und Damon sagt noch, so ein Naturschutzgebiet mit all seinen Pflanzen und Tieren ist viel besser und viel spannender als jeder Freizeitpark.
Das ist kein Freizeitpark. Du kommst hierher und siehst als erstes einen Seeadler. Und sowas ist die beste Unterhaltung.
Jetzt kommen wir zu einer kleinen Kuriosität, auf die die Einwohner aber sehr stolz sind. Vielleicht runzeln sie jetzt die Stirn, wenn ich sage, es geht um Snooty. Das Manatee. Snooty, die vielleicht älteste Seekuh der Welt. Snooty, der Liebling aller in Manatee County. Snooty ist zu Hause in einem Museum. Klingt eigentümlich, ist es aber nicht, behauptet Jessica Skubik, die Pressesprecherin des South Florida Museums in Bradenton.
Our museum actually focuses on the natural and cultural history of Florida.
Unser Museum konzentriert sich auf die Natur- und Kulturgeschichte Floridas. Es gibt wissenschaftliche Informationen über die Entwicklung von Pflanzen und Tieren und die Geschichte der hier lebenden Menschen. Und wir haben unsere lebendige Ausstellung. Dazu gehört auch das 240.000 Liter füllende Manatee-Becken. Da leben im Moment Snooty, der Dauerbewohner, aber es sind auch regelmäßig andere Manatees zu Gast, die gepflegt werden nach Krankheit oder Verletzung. Nach ihrer Gesundung werden sie wieder ins Meer entlassen.
Snooty ist 65 Jahre alt geworden und hat nie das Meer gesehen. Ein trauriges Schicksal? Nein, Snooty hätte nie im Meer überleben können, sagt Jessica.
So well, and Snooty was born.
Als Snooty 1948 schon in Gefangenschaft geboren wurde, gab es noch einen anderen Umgang mit den Tieren. Er wurde mit der Hand gefüttert und von Menschen gepflegt. Von daher käme Snooty gar nicht in Freiheit klar. So blieb er in Gefangenschaft und so wird es auch bis zum Ende seines Lebens sein.
Und so genießen er und seine Genossen das Leben in täglich frischem Becken und Wasser und mit reichlich Futter.
They tend to eat up to 10% of their body weight every day. They only eat vegetables.
Sie fressen täglich ungefähr 10% ihres Körpergewichts an pflanzlicher Nahrung. Bei uns im Aquarium fressen sie hauptsächlich Romana-Salat. Der kommt ihrer Nahrung im Meer an Algen und Seegras am nächsten. Darüber hinaus gibt's noch etwa 5 bis 6 Kilo Kohl, Karotten, Süßkartoffeln und einiges mehr an buntem, gesunden Gemüse.
Carrots, sweet potatoes, those types of other nice leafy vegetables and colorful vegetables.
Immerhin, das berühmte Manatee hat dafür gesorgt, dass sich immer mehr Menschen für den Schutz der Artgenossen einsetzen. Denn Manatees haben eigentlich keine natürlichen Feinde.
Manatees are endangered species.
Manatees sind eine gefährdete Tierart. Sie bleiben in Schiffsschrauben hängen, verheddern sich in Krebsfallen und Angelschnüren. Außerdem sind Manatees sehr kälteempfindlich. Wenn die Wassertemperatur unter 20 Grad fällt, ist das lebensbedrohlich für die Tiere. Daran sterben viele Manatees im Winter im kalten Wasser.
They are unable to survive. So we get a lot of manatees in the cold winters that just can't survive in the cold waters.
Wenn sie dann rechtzeitig gefunden werden, leisten unterkühlte oder verletzte Artgenossen unserem Snooty ein paar Monate Gesellschaft, um dann wieder entlassen zu werden. Nur er bleibt in seinem Pool. Obwohl, wäre mit 65 nicht eigentlich die Pensionierung angesagt?
Well, Snooty's had a pretty, pretty
Auch Snooty hat eigentlich ein süßes Leben. Er wird gefüttert, der Pool wird gereinigt. Von Pensionierung kann eigentlich nicht die Rede sein. Er war und ist einfach ein entspanntes Tier.
He's a pretty relaxed animal.
Und deshalb hoffen wir mal, dass man Snooty, die männliche Seekuh, noch einige Jahre besuchen kann. Jetzt aber zu den anderen Attraktionen. Strand haben wir. Natur haben wir auch. Dann sollten wir jetzt mal was tun für die Lebenslust während des Urlaubs in den USA. Aber davor machen wir noch Station in einer kleinen, aber sehr effektiven Fabrik. Hergestellt wird da was ganz Natürliches. Etwas, was man gerne morgens auf dem Frühstückstisch stehen hat. Es geht um die Vitamine.
21 verschiedene Südfrüchte, Orangen, Grapefruit, Kumquats
und Zitronen und Limonen, Limetten und. Dean Mixon ist heute Chef des Familienbetriebs, den ihm sein Vater vor einigen Jahren übertragen hat. Was 1939 mit einem Obststand an der Straße begann, hat sich zu einem Unternehmen mit immerhin 120 Mitarbeitern entwickelt. Die Mixon-Familie experimentiert mit unterschiedlichsten Sorten und so wird die Palette immer größer. Das Hauptgeschäft ist die Herstellung von Saft für Restaurants und Geschäfte in der Region. Devise: immer ganz frisch.
Wir haben einen lokalen Obsthandel und beliefern Läden und Restaurants in der Region. Neben dem Obst produzieren wir knapp 4000 Liter Saft pro Woche. Er ist naturbelassen und nur ganz kurz erhitzt.
Die ganz sanfte Pasteurisierung der Mixensäfte mache die Qualität aus, meint Dean. Wenn er in Sachen Menge bei den Saftmultis wie dem örtlichen Großarbeitgeber Tropicana schon nicht mithalten könne und eigentlich auch nicht wolle, in Sachen Geschmack sei man immer überlegen.
Wie auch immer, Tropicana und die anderen Hersteller beliefern den großen Markt in den USA und Europa. Sie erhitzen, also pasteurisieren den Saft sehr viel länger als wir. Damit hält sich der Saft länger, aber er verliert natürlich auch seinen Geschmack.
Spricht's und lädt uns auf den ganzen Stolz seiner im Betrieb mitarbeitenden Frau Janet ein. Orangeneiscreme. Genau die richtige Stärkung für die nächste Station. Denn jetzt gehen wir dem Lieblingshobby aller Amerikaner nach und letztlich auch der Touristen. Shopping is healthy. Einkaufen ist gesund, zumindest für die Seele und im Falle von Outlet-Centern auch gesund für die Geldbörse, betont Sarah Osgun, Sprecherin der Allenton Premium Outlet Mall, direkt an der Autobahn, wahlweise nach Norden oder Süden.
Die Allenton Premium Outlets liegen etwa 48 Kilometer südlich von Tampa und rund 30 Kilometer nördlich von Sarasota. Wir haben hier um die 130 Geschäfte bekannter Marken, zum Beispiel Tommy Hilfiger, Levi's, Gap, Polo, Nike, Adidas und so weiter.
Und jedes dieser 130 Geschäfte will und soll den Verbraucher glücklich machen. Mit tollem Angebot und noch tolleren Preisen.
In
unseren Läden spart man im Durchschnitt mindestens 25%. Die meisten Läden haben darüber hinaus weitere Rabatte. Und dann gibt es nochmal 40% oder 50% zusätzlichen Nachlass. Das hängt immer davon ab, wo die Ware her ist. Das sind meist Restposten aus den normalen Boutiquen. Mitunter wird aber auch Ware direkt für den Sparverkauf gemacht. Das ist aber von Laden zu Laden unterschiedlich.
Versprochen, wir werden es testen und wetten, dass auch Sie der Versuchung des Einkaufens erliegen. Badger, kannst du wetten, sagt der Ami. Und hier plaudere ich jetzt mal aus der Schule. Die nächsten 2,5 Wochen werden wir nicht nur auf Anna Maria Island verbringen, ein paar neue Sachen auskundschaften, sondern am Freitag nach Thanksgiving auch einkaufen gehen. Der sogenannte Black Friday ist berühmt dafür, dass alles nochmal billiger wird. Wir erzählen dann danach auch, was wir alle so gespart haben. Braucht ja schließlich auch noch neue Sportschuhe und 2 neue Jeans. Die können auch nicht schaden. Denken Sie dabei aber auch an die Einfuhrgrenze in Deutschland. Die liegt bei einem Wert von maximal 450 Euro. Alles, was drüber liegt, muss verzollt werden. Meist setzt einem aber die Gewichtsbegrenzung im Flugzeug von 23 Kilo pro Person ohnehin eine natürliche Grenze. Und Übergepäck schlägt mit rund 100 Dollar zu Buche. Da ist dann die Ersparnis schnell aufgebraucht. Da hat man es besser, wenn man Einheimischer ist. Und das macht die Gegend aus. Gerade an Floridas Westküste haben sich viele Deutsche angesiedelt. Trifft man durchaus schon mal im Restaurant am Nebentisch.
Ich bin der Michael Klotz. Ich bin in Frankfurt geboren und bin vor 15 Jahren nach Florida gezogen und habe heute eine Firma, die sich mit Schwimmbadreinigung und Technik beschäftigt. Und ich freue mich, dass ich an für sich meine Arbeit mit meiner Freizeit kombinieren kann.
Das klingt ja erstmal ganz toll. Wie kommt man eigentlich auf die Idee zu sagen, ich mache den Traum wahr und verlege jetzt meine Tätigkeit? Und ich nehme mal an, Poolservice war ja wahrscheinlich nicht der Job in Deutschland.
Nein, also ich komme eigentlich aus der Investmentgüterbranche und ich habe in Frankfurt gearbeitet für ungefähr, glaube ich, 12 Jahre. Und als ich dann die Idee hatte, hier nach Florida zu gehen, da musste ich mir natürlich eine schöne Location aussuchen, wo ich gerne leben möchte. Und der schönste Fleck, den ich eigentlich gefunden hatte, war Anna Maria Island. Da sind wir dann hingezogen und hier habe ich dann diese Firma auch gegründet. Und die Erfahrung, die ich hatte, dadurch, dass ich in Frankfurt studiert habe, die hat mir dann geholfen, diese Firma aufzubauen und auch heute sehr erfolgreich zu betreiben.
Und wie ist das Leben jetzt so ganz weit weg von daheim?
Es ist gar nicht so unterschiedlich zu unserem Lebensstil, den wir gewohnt sind. Also wir Hessen sind ja an und für sich auch sehr international aufgestellt und wir reisen viel. Und im Prinzip ist es so, wenn ich jetzt zurückdenke, dass ich an und für sich keine Einschränkungen habe. Ich habe viele Dinge dazu bekommen, nämlich das schöne Wetter, die Palmen, der Sandstrand und auch sehr viele nette Menschen um mich herum. Und ich habe auch super Anbindungen nach wie vor nach Frankfurt und freue mich auch sehr, dass ich diese ganzen Bindungen nach Hessen aufrechterhalten kann.
Und fehlt irgendetwas hier?
Naja, also als Frankfurter, da fehlt einem der Äpfelwein und natürlich ein paar andere Kleinigkeiten, besonders die Freunde, würde ich sagen. Das ist das, was einem hier fehlt. Und man muss sich, glaube ich, schon drüber im Klaren sein, dass wenn man auswandert, dass man die Freunde doch irgendwie sich erhalten soll und dass man einfach sich versuchen soll, mit den Freunden nach wie vor in Kontakt zu bleiben. Und das hat uns eigentlich immer geholfen und die Freunde kommen uns auch hier oft besuchen. Wenn die einmal hier waren, kamen die eigentlich immer regelmäßig wieder.
Wie ist das mit Wurzeln? Über die alten Wurzeln Richtung Heimat haben wir eben schon gesprochen. Schlägt man in der neuen Heimat auch gewisse Wurzeln?
Uns fehlt hier an für sich nichts, wenn es um die sozialen Kontakte geht. Wir sind sehr glücklich. Und wir haben aber trotzdem unsere Freunde aus Deutschland und wir haben also immer viel Kontakt miteinander.
Alles Paletti, möchte man meinen. Allen, die vom Auswandern träumen, sei aber gesagt, dass die USA zwar aufgeschlossen sind, aber jeder muss sich alleine durchschlagen. Die berühmte Tellerwäscherkarriere muss man sich mit viel Schweiß und Tränen selber erarbeiten. Wer das kann und mag, welcome. Die meisten aber werden die Insel ohnehin als Urlaubsparadies sehen, den Aufenthalt genießen und nach 2 Wochen wieder nach Hause fliegen. Jetzt haben wir viele nette Menschen getroffen, eine Trauminsel kennengelernt und jetzt gibt's zum Schluss noch ein paar gute Tipps. Vera Sommer, Deutschland-Repräsentantin des Tourismusbüros vom Bradenton County, zu dem auch Anna Maria Island gehört, ist wieder bei mir. Vera, wo und wie kann ich mich denn nur schlau machen?
Es gibt auf jeden Fall die Homepage. Die Häuser und Unterkünfte sind inzwischen schon bei einigen Veranstaltern im Programm. Also die großen Der Tour, Meyers, FTI, Neckermann und Explorer Fernreisen haben schon ein paar Unterkünfte, ein paar kleine Hotels und hauptsächlich Apartments und Studios mit drin. Was natürlich auch schön ist, wenn man so einen Urlaub in der Region macht und man ein kleines Apartment oder ein Studio haben kann mit einem separaten Wohnzimmer, mit einer kleinen Terrasse oder einem kleinen Balkon und sich dann auch ein bisschen selbst versorgen kann, was ja sehr beliebt ist bei unseren Besuchern.
Kann dann morgen so lange schlafen, wie es einem Spaß macht und macht sich dann Frühstück, setzt sich nach draußen, wenn man Glück hat, in die Sonne und das Leben ist schön. Nun ist es ja meistens so, wenn das Leben besonders schön ist, ist es auch immer besonders teuer. Was kostet denn so ein Hotel im Schnitt?
Also das kommt immer darauf an, wenn man ein 3-Schlafzimmer-Apartment will, muss man natürlich mehr hinlegen. Es gibt auch Saisonpreise. Natürlich ist über Weihnachten die Hochsaison, heißt dort in der Zeit sind die Apartments sehr schnell ausgebucht oder die Unterkünfte und sind auch etwas teurer. Im Sommer, was ja für unsere Urlauber ideal ist, oder auch in den Zeiten der Oster- oder Pfingstferien oder Herbstferien, kann man sowas schon um die $100 pro Nacht bekommen und hat dann wirklich schon ein kleines Studio mit einer sogenannten Efficiency, also einer Küche. Das ist schon auch erschwinglich.
Alles gesagt, fast alles erklärt. Muss man nur noch hinfliegen und Urlaub machen. Gut erholt kommt man auf jeden Fall zurück, verspreche ich hoch und heilig. Wir setzen jetzt eine Woche aus und melden uns pünktlich zum ersten Advent zurück mit wahrhaft mystischen Weihnachtsgeschichten. Und zwischendrin sind wir mal kurz auf dem Sonnendeck. Auch diesmal danke fürs Zuhören und so long.